Hallo zusammen.
Na?
Na?
Wir haben heute Besuch, habe ich gesehen.
Ja, wir haben heute einen Gast, den Michael Fuchs.
Genau, magst du dich
quasi Interviewzeit.
Genau, magst du dich kurz vorstellen?
Hallo zusammen, ich bin der Michael, auch Miku genannt, 43 Jahre und ich bin heute hier, weil ich mein kleines selbstgeschriebenes Rollenspiel gerne promoten möchte und das hier tun darf. Und generell zu mir, ich bin 43 und außer kleine Rollenspiele schreiben, organisiere ich 3 Cons, bin im lokalen Spieleverein im Vorstand, mache auf einzelnen Cons Brettspielbereiche mit einem Freund und habe früher auch für Webscenes und so geschrieben, also Support auch für einen Verlag. Also im Grunde so alles, was man irgendwie so im Bereich Rollenspielfantastik machen kann, schon irgendwo so mitgemacht und mitgewirkt mal.
Da passt du ja bei uns perfekt hinein, genau altersmäßig in die Mitte, Supporter, ja, ja. Autor, genau wie wir. Also herzlich willkommen bei Per Anhalt und die Fantastik. Ja, die Tini ist heute leider verhindert, die ist beruflich unterwegs und konnte noch nicht dabei sein. Vielleicht stößt sie später dazu, das werden wir dann aber sehen.
Mhm, cool. Genau. Also ja. Cool, wenn sie dazu stößt, nicht cool, dass sie nicht da ist.
Genau, magst du uns mal was über dein Rollenspiel erzählen?
Ja, ich habe letztes Jahr angefangen, ein Rollenspiel zu schreiben. Ja, der große Traum von allen Rollenspielern ist natürlich, will mein eigenes System machen und alle fangen das irgendwann an. Und ich kenne auch ganz viele, die hunderte Seiten schon geschrieben haben. Da bin ich nicht. Ich habe viel weniger geschrieben und habe es trotzdem schon drucken lassen, weil ich ein regelarmes, erzählerisches System machen wollte und halt kein Mammutregelwerk, was quasi von der Komplexität DSA übertrumpfen möchte.
Ja, verständlich.
Auch da kenne ich Leute, die das glaube ich als Ziel haben, aber meins ist es halt nicht. Ich mag es halt immer gerne regelarm, so am liebsten, sage ich immer, die Komplexität von Cthulhu, einfache, verständliche Regeln, aber halt trotzdem mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Das heißt, ich bin auch kein Fan von so Systemen, wo man irgendwie nur 4 oder 5 verschiedene Fertigkeiten benutzen kann, regeltechnisch. Oh, das war ein ganz schön langer Satz.
Ja, aber gut.
Ja, ich neige zu Kettensätzen. Da ist es gut, wenn ich eine Software drüber laufen lasse, die mir sagt, wenn zu viele Wörter im Satz sind. Da kommen dann diese Hinweise, Achtung, da sind mehr als 40 Wörter und das sind dann 130 oder so.
Ja, kommt vor.
Das ist also, aber zurück, das System, was ich schreibe, ist ganz im Gegensatz zum Namen eures Podcasts komplett ohne Fantastik, denn es ist ein Highschool-Setting.
Ja.
Man kennt ja, vielleicht kennen einige zum Beispiel Monster Heart, das gibt es ja bei System Matters, das ist ja so das bekannteste Highschool-Rollenspiel. Aber da sind ja im Grunde, das ist ja ein Fantastik-Rollenspiel trotzdem, wo alle Charaktere oder spielenden Charaktere Monster sind. Und das wollte ich eben bewusst nicht. Und stattdessen wollte ich mehr das Feeling einer Highschool-Serie, also richtig ohne Fantastik und mehr mit Drama, Verrat und schockierenden Wendungen, Überraschungen und Geheimnissen.
Also kein Buffy?
Nein, auch kein Buffy, sondern mehr so wie zum Beispiel Gossip Girl, falls das jemand kennt.
Vom Namen her, ja.
Genau, das war mal eine Buchreihe, die wurde dann verfilmt. Die ganzen Kulturjournalisten haben die dann hochgelobt als gesellschaftskritisches Werk und seitenweise darüber berichtet. Und das, glaube ich, völlig falsch verstanden, weil es, glaube ich, nie um Gesellschaftskritik darin ging. Die sind aber die ersten gewesen, die das Thema Handys mit Fotofunktion und Internet aufgegriffen haben, indem es dort diesen namensgebenden Blog gibt, der über die reiche Elite, beziehungsweise die Jugendlichen von einer bestimmten Schule und Umgebung berichtet und die halt Bilder über die veröffentlicht, Gerüchte, Geheimnisse aufdeckt und alle tragen dazu bei, indem die Leute fotografieren und sobald sie was hören, das quasi vom Handy aus dahin schicken und so diesen Blog überhaupt erst füttern.
Okay.
Und damit quasi alle dazu beitragen, sich zu exposen, vorzuführen und diesen Blog überhaupt erst so mächtig machen. Und das ist so auch ein Element, was ich bei mir gerne halt haben wollte, weil ich es halt einfach spannend finde. weil es ein tolles Spielleitungstool ist. Wenn ich in-game so einen Block habe, weil ich einfach jeden Charakter anschreiben kann, ich kann der Gruppe Informationen zukommen lassen, ja. Ich kann aber auch sie fehlleiten und vor allem kann ich auch was tun, um Charaktere vielleicht mal zu manipulieren oder ein bisschen zu erpressen in-game, damit sie was tun, was sie bereuen. Oder was jemand anderes in der Gruppe bereut, denn zu dem Genre gehört natürlich so ein bisschen das Drama, das Misstrauen, die Geheimnisse.
Klar, so ein bisschen PvP habe ich gelesen in deinem Spiel, ist auch dabei, ne? Also dass man nicht unbedingt nur kooperativ, sondern auch teilweise so ein bisschen intrigant gegeneinander arbeitet, ne?
Ja. Eben weil das halt zum Genre natürlich dazugehört.
Ja. Genau, das Block hattest du Hearth genannt, habe ich das richtig verstanden in dem Regelwerk?
Den habe ich bei mir in dem Demo-Setting habe ich den Hearth genannt. Ich habe mir auch mal überlegt, wofür die Abkürzung stehen soll, aber ich kriege es nicht mehr komplett hin, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe.
Ja, dann wird es ein Backronym, das ist auch hervorragend.
Das H steht für Harming, das E für Exposing. Und die anderen beiden weiß ich leider nicht mehr.
Ja.
Weil ich bin ja schon über 40, ne?
Das Problem kennen wir. Deswegen ist es schade, dass Tini gerade nicht da ist. Sie könnte hier die junge Perspektive nochmal
mitnehmen. Ja, genau.
Ja.
Lass mich mal zum Verständnis einfach mal so ein bisschen so ein, zwei Fragen reinsteuern, wenn ich dich da jetzt nicht durcheinander bringe. Mhm. Ich kann mir das so ein bisschen schlecht vorstellen. Was erlebe ich da? Was ist der Aufhänger? Also ich bin ja immer so ein bisschen, es gibt viel zu spielen da draußen, warum sollte ich da spielen? Was wird mich erwarten? Weißt du, was ich meine?
Mhm. Also natürlich wäre die erste Motivation, wenn du zum Beispiel das Setting magst und solche Serien, dann wärst du quasi ja so die Hauptzielgruppe dafür. Mhm. Wenn das nicht auf dich zutrifft, dann wäre es vielleicht interessant, weil der Spielstil durch dieses Intrigante und ständige hinterm Rücken der anderen mit der SL schreiben natürlich auch das ganze Spielgefühl verändert. Mhm. Und die Storys, die du hast, sind halt auch mehr charakterbezogen. Ja, das heißt, ja, mir ist das irgendwann mal aufgefallen, die meisten Rollenspielgeschichten sind halt eben eine Geschichte und die Charaktere, die du hast, sind nur ein Werkzeug, um die zu erleben. Ja, und wenn wenn du jetzt ein typisches D&D-Abenteuer nimmst und du spielst einen Elfen und einen Zwerg, dann spielst du das Abenteuer. Wenn du aber dann statt dem Elfen einen Hobbit nehmen würdest, wäre die Geschichte im Kern trotzdem die gleiche, die du erleben würdest. Ja. Nur dein Werkzeug hätte ein bisschen andere Skills.
Also eher charakterbezogen bei dir, als es plotbezogen
genau.
ist.
Genau. In einer Highschool-Serie gibt es natürlich auch sehr viele Geschichten, aber die drehen sich halt immer um die Charaktere. Es ist halt nicht so, dass die Charaktere irgendwie einen Auftrag haben und durch die Welt ziehen, um was zu schaffen, sondern die eigentlichen Storys sind halt die Selbstfindung der Charaktere, die Probleme mit den Eltern, vielleicht die Geheimnisse der Eltern, gesellschaftspolitische Fragen, die sie betreffen, die Beziehung zu anderen Menschen und Probleme im Umfeld, Drogen, Sexualität, Ängste, aber halt alles, wo sie halt persönlich mit zu tun haben.
Okay.
Also tatsächlich dann so diese persönlichen inneren Konflikte und gesellschaftlichen Konflikte, die da entstehen.
Ja.
Naja.
Das ist, ich meine das jetzt nicht böse, ich bin da jetzt nur ehrlich, da bin ich 100% die falsche Person für.
Ich weiß, du magst ja auch Tales from the Flood Things from the Flood oder Tales from the Loop nicht so gerne.
Gar nicht.
Wo ich total drauf stehe, aber
ja.
Ne, das sind ja das geht ja in eine andere Richtung auch, ne, als das Ganze. Und ich glaube schon, dass es auch eine Gruppe, eine Bezugsgruppe für das Rollenspiel gibt, ne?
Du, ich will das gar nicht hinterfragen. Nee. Absolut nicht. Ich finde es großartig, dass wir viel Auswahl haben. Das ist ja das Schöne, ne? Ich meine,
genau.
Wo das Hobby quasi gestartet ist, haben wir halt eben das gespielt, was da war und jetzt kommt halt immer mehr dazu und man redet auch drüber und ich finde es ja auch toll, dass Rollenspiel halt nichts Komisches ist, nichts Merkwürdiges mehr, was hinterfragt wird, sondern einfach was Kultiges, was halt einfach gespielt wird. Ne?
Ja, und wenn ich dann denke, dass du Leute hast, die immer sagen, ja, ach Mensch, ja, Rollenspiel, ich kann mit Fantasy und Science Fiction kann ich überhaupt nichts anfangen, Horror muss ich auch nicht haben, aber ich gucke total gerne Serien wie Gossip Girl, dann kann man jetzt auf jeden Fall sagen, ja, dann haben wir doch das richtige Rollenspiel für dich auch.
Das ist auch tatsächlich so. Ich habe auch tatsächlich das Heft auch schon an Leute verkauft, die zum Beispiel gesagt haben, sie wissen zwar, was Rollenspiel ist, es war aber halt nie ihres, weil die vor allem halt D&D und ähnliche Fantasy-Sachen kennen, was halt einfach nicht so ist. Ich habe zum Beispiel auch eine Arbeitskollegin, die gesagt hat, interessiert sie eigentlich nicht, aber das findet sie cool, weil sie solche Serien mag. Das ist halt nur... Ja, und das ist halt durchaus eine sehr große Personengruppe, die solche Serien guckt, weil die sind ja sehr erfolgreich und wahrscheinlich erfolgreicher als fast alles andere, wenn man bedenkt, dass die Serien, die ich jetzt so als Hauptinspiration habe, jeweils so 6 bis 7 Staffeln mit über 20, 45 Minuten Folgen geschafft haben.
Ja.
Und das ist nicht in den 90ern, wo das üblich war, sondern zu der Zeit, wo heutzutage 8 bis 10 Folgen in der Staffel die Regel sind, ne?
Genau, das ist, ne, was sind denn so deine Hauptinspirationsserien gewesen, also neben Gossip Girl, das du hier schon genannt hast?
Die zweite Hauptinspiration ist Pretty Little Liars. Da gibt es quasi auch einen anonymen Account, der die Charaktere halt anschreibt und Geheimnisse über die weiß und die halt damit erpresst und dazu zwingt, Dinge zu tun.
Ja.
Und das ist so ein bisschen dann auch die übergreifende Handlung, dass die so ein bisschen thrillermäßig, rätselmäßig die Frage ist, wer steckt dahinter und wer erpresst diese Mädchen?
Ja. Ah ja.
Das wird natürlich nicht für über 100 Folgen reichen. Darum ist das quasi so die übergreifende Handlung. Und dann gibt's halt die konkreten Handlungen wie halt Beziehungen, Eltern, die klassischen Themen, die man in dem Genre halt hat.
Ja, also ich muss auch so an so Sachen wie Breakfast Club denken zum Beispiel. Wenn man jetzt mal ein bisschen älter denkt, lässt es sich ja mit Sicherheit auch mit sowas ganz gut darstellen. Ne? Also ne, so die klassische, so jetzt die Schüler, die alle irgendwie nachsitzen müssen, und komplett unterschiedlich sind, ne, die jetzt quasi dann zusammengesetzt werden.
Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um die Charaktere vernünftig zusammenzubringen am Anfang. Mhm.
Genau. Ne, dass man irgendwie eine Verbindung hat, warum sollten jetzt die Charaktere gerade zusammensitzen, wenn es nicht unbedingt schon von vornherein Freunde sind. Ne? Also dann hat man ja außerhalb der Schule erstmal wenig Begegnungsmöglichkeiten sonst. Ja.
Ja, so viel außerhalb der Schule gibt es ja eigentlich gar nicht. Das ist ja, also ich veranker mein System quasi in Amerika, weil da die meisten Serien herkommen. Schönerweise sind die Leute da ja bis am Abend in der Schule, weil die ja die haben ja dort die außerschulischen Aktivitäten. Und das ist so wie bei uns das hier üblich ist, dass es viele Sportvereine gibt, wo man halt in seiner Freizeit hingeht. Gibt es in Amerika stattdessen die außerschulischen Aktivitäten, wie halt, was man halt so kennt, Football, Cheerleading, Theater AG. Das ist halt nicht explizit quasi ein Schulfach, sondern diese außerschulischen Aktivitäten, wo aber erwartet wird, dass man irgendwo dabei ist und dann auch nachmittags bis abends damit daran teilnimmt.
Ja.
Jetzt stelle ich mir eine Frage. Wie bist du auf das Genre gekommen? Also wie kam die Idee? Weil sein eigenes Rollenspiel zu machen und so, das kann ich alles verstehen. Alles kein Thema. Aber das ist ja schon speziell. Wolltest du die Lücke schließen oder ist das so ist das einfach auch dein persönliches Interesse?
Das ist auch mein persönliches Interesse. Ich schaue solche Serien sehr gerne. Das klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber diese Serien sind sehr ähnlich zu Star Trek.
Ja.
Ja, es klingt jetzt wahrscheinlich für die meisten Leute komisch, aber Star Trek schaust du ja im Grunde auch, weil du dir denkst, oh, boah, Aliens, Raumschiffe, das war damals cool, ne? Ich meine, ihr seid ja in meinem Alter. Ihr habt damals bestimmt auch erst Kirk geguckt und dann Next Generation mit Picard und so. Das war so.
Ja, genau.
Das war einfach geil, ne?
Na klar,
ja, aber
bin da komplett raus.
Ich nicht.
Weil tatsächlich, also ja, jetzt nur, weil du es jetzt so eben so sagst, wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil ich dieses, also lieber dieses Erlebte im Vordergrund sehe, als dieses ewige Charakterspiel, weißt du, was ich, also für mich ist das sehr ermüdend und langweilig.
Ja, also ich mag es halt, wenn die Charaktere ausgearbeitet sind und dann Tiefe gewinnen und dann hast du gerade bei Star Trek ja auch Episoden, die sich dann um einzelne Charaktere drehen, wo die nochmal so ein bisschen beleuchtet werden, Viewpoint-Sachen und so.
Du kommst quasi zu Star Trek, weil Raumschiffe, Aliens und Science Fiction. Aber darunter, unter dieser Oberfläche, steckt ja viel mehr. Da stecken Charaktergeschichten drunter, auch sehr persönliche und emotionale Geschichten und vor allem auch eine gesellschaftspolitische Utopie. Das heißt, dieses auch die Bösen kriegen ihren Hintergrund, werden zu Freunden. Alles ist etwas fortschrittlicher, moderner, inklusiver. Ja, das, was man heutzutage ja leider mittlerweile als Woke negativ betitelt und wo man Woke eigentlich ja was Positives ist. Ja, das zeichnet ja Star Trek aus. Und das ist bei Highschool-Serien auch. Das ist zwar oberflächlich natürlich Drama, Intrigen und verletzte Gefühle. Aber auch da ist halt gesellschaftspolitische Fragen, Charaktererzählungen, emotionale Momente, das Happy End, die bösen Charaktere werden später Freunde und halt auch dieses Fortschrittliche. Highschool-Serien sind immer 20, 30 Jahre gesellschaftspolitisch weiter, so wie in den 90ern homosexuelle Charaktere in fast jeder Serie drin waren, thematisiert wurden und Hauptfiguren auch waren, ist es jetzt seit 10 Jahren in vielen Serien so, dass auch nicht-binäre Menschen vorkommen, dass Trans-Menschen vorkommen, dass das zum Teil angesprochen und thematisiert wird. Es gibt aber auch Serien, wo die Trans-Menschen zum Beispiel einfach da sind und irgendwann das nur in einer Randnotiz mal so dezent erwähnt wird, aber die sind einfach halt da als Normalität. Ja. Etwas, was sich halt auch im Mainstream der Gesellschaft viele Filmverlage halt auch immer noch nicht so wirklich trauen, weil sie halt alle, die Gesellschaft noch nicht so fortschrittlich und so weit ist, wie wir sie vielleicht gerne hätten.
Ja, da habe ich gerade eine interessante Serie aus Argentinien geschaut. Matze, die werde ich demnächst auch nochmal vorstellen bei uns im Podcast. Ne? Genau, Division Palermo heißt die im Original. Mhm. Da geht es eben gerade um diesen Inklusionsgedanken. Finde ich total spannend. Wenn du jetzt so einordnen würdest, also so vom Ton her, siehst du dein Spiel eher so auf dem Level High School Musical, was ja eher ein lockerer Ton ist, oder schon so ganz krass so eiskalte Engel? Ne? Also so, was ja das andere Extrem ist, wo es dann ja auch dramatisch zu Ende geht.
Also ich persönlich würde es halt eher bei eiskalte Engel sehen, wobei ich eiskalte Engel jetzt auch nicht gut fand. Das hat mir irgendwie zu sehr... Mir wurde das empfohlen und ich habe es mir angeguckt und das war für mich mehr so irgendwie so ein verkappter Film, wo irgendwelche Männer gerne ein Porno gemacht hätten und das dann nicht durften. So den Vibe hat mir das einfach gegeben.
Mhm. Ja, ich meine so vom Intrigenlevel, ja, ne? Also
ich muss jetzt gerade total lachen, weil ich muss die ganze Zeit unterdrücken, dass ich den Film damals total geil fand.
Tja.
Nee, der war super.
Das ist ja auch völlig okay. Mein Eindruck war einfach, es wird viel zu sehr der Fokus gelegt, einfach nur auf dieses Sexuelle.
Ich fand das und Manipulative das hat, total geil.
Ja, ja, das war ja, genau, das war,
das ist der Punkt.
Das war ja die Manipulation in das Sexuelle hinein, ne? Darum ging es ja in dem Film quasi.
Ja, also generell manipulativ und intrigant finde ich halt auch toll. Ich spiele auch sehr gerne solche Charaktere. Mittlerweile spiele ich die mit Absicht so. Meine Shadowrun-Gruppe von früher könnte bestätigen, dass ich die auch unbewusst so spiele.
Ja, Gossip Girl in Real Life quasi.
Ja.
Ja, spannend.
Aber genau. Ich würde sagen, der Ton ist halt, man muss es aber natürlich nicht so spielen, aber ich würde es halt schon so sehen, dass natürlich so, ich will ja Drama am Spieltisch, also gehört das Manipulative und auch das Charaktere gegeneinander ausspielen für mich so ein bisschen dazu. Mhm. Weil wenn ich die ganze Zeit das Drama nur mit NPCs hätte, dann würden die Leute sagen, ach guck mal, da ist ein neuer NPC, der verhält sich komisch, mit dem wird irgendwas sein. Und das ist rollenspielerisch für mich einfach viel schöner, wenn ich vielleicht wirklich stundenlang irgendwie herauszufinden versuche, wer jetzt quasi meinen Charakter verraten hat und sich am Ende herausstellt, dass das ein Mitspieler war.
Gut, bei dem Rollenspiel könnte man es jetzt erwarten, dass die Mitspieler einen verraten, ne? Also irgendwie schon.
Davon müsste man vielleicht ausgehen. Man weiß aber halt nicht, ob es so ist oder wer es ist. Na, wenn man zum Beispiel am Tisch spielt und dann sich quasi Nachrichten am Handy schreibt oder Zettelchen, dann kann das halt auch sehr, sehr toll sein, wenn man dann sieht, die SL schreibt die ganze Zeit Nachrichten, zwei andere am Tisch schreiben die ganze Zeit Nachrichten und der dritte Spieler kriegt nicht eine einzige. Der kann sehr unruhig werden, weil der weiß, es passiert was.
Ja gut, ich meine, da ist dann die Frage, ob das dann nicht sogar ein System ist, das man online sehr, sehr gut spielen kann. Ich meine, die Würfelmechanik lässt sich ja über einen Virtual Tabletop relativ einfach simulieren oder ne, über Discord, über einen Würfelbot. Genau. Dazu mal ganz kurz, ich würde mal ganz kurz einmal in die Mechanik so ein bisschen reingehen auch. Die habe ich mir auch mal durchgelesen. Magst du die einmal ganz kurz erklären, wie es funktioniert? Wie funktioniert das Spiel?
Es gibt Attribute und Fertigkeiten. Mhm. Ja, Fertigkeiten sind vor allem sehr viele Social-Sachen, wie zum Beispiel Flirten, Beeinflussen, Reden, Lügen. Und je nachdem, wie ich meine Fertigkeit einsetze, verbinde ich die mit einem anderen Attribut. Mhm. Ja, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Aussehen flirte, dann nehme ich das Attribut Schönheit. Wenn ich eher versuche, gezielt auf so eine emotionale Schiene zu gehen, dann nehme ich das Attribut Emotionen. Mhm. Und wenn ich versuche, einen Rollenspiel-Nerd anzuflirten, dann gehe ich vielleicht sogar lieber auf das Attribut Intelligenz. Ja. Je nachdem, womit ich mein Gegenüber beeindrucken will, dass der sich denkt, boah, aber tolle Person, finde ich aber mega sympathisch. Mhm. Und das Attribut sagt mir dann immer, wie viele Würfel ich habe. Das sind in der Regel so 1 bis 7 Würfel. Zehnseitige Würfel.
Ja.
Genau. Und die Fertigkeit sagt mir, bis zu welchem Würfelwert das ein Erfolg ist.
Genau, und ich habe gesehen, du nutzt die W10 ein kleines bisschen anders als die meisten Rollenspiele. Bei dir ist die 0 nicht die 10, sondern tatsächlich eine 0, ne?
Ja. Das ist für Rollenspieler momentan noch sehr ungewohnt. Mhm. Ist allerdings zum Teil für Leute, die nicht schon Rollenspiel erfahren sind, intuitiver, weil die sehen ja auf dem Würfel die 0.
Ja.
Für die ist natürlich erstmal logisch, die 0 ist niedriger als die 1, weil die halt nicht die Erfahrung von anderen Systemen haben.
Na klar.
Außerdem möchte ich gerne das als Meta-Gag im Namen drin behalten. Weil das XOXO ist ja ein Internet-Slang für Küsschen und Umarmung.
Genau.
Ja, ein bisschen fake. Ja. Es ist aber auch eine Referenz auf Gossip Girl.
Okay.
Weil in diesem Blog in der Welt enden die Blogbeiträge immer mit XOXO Gossip Girl. Mhm. Darauf spielt das natürlich an. Und noch weiter gedacht, wenn man sich die X vorstellt, als dass die X ein Würfel ist, weil X ist ja eine römische 10 und das O könnte auch eine 0 sein, dann könnte man das so sehen, 2 zehnseitige Würfel mit einer 0 und das wäre dann kritischer Erfolg, wenn man es würfeln würde.
Das ist natürlich dann irgendwie so ein Multilayered Gag quasi im Ganzen.
Ja, ich liebe solche Sachen, wenn man irgendwelche Referenzen und Hintergrundsachen finden kann. Darum liebe ich zum Beispiel auch den Barbie-Film.
Mein T-Shirt sieht man nicht so richtig gut, ne? Aber
genau. Nicht so wirklich.
Ja, das ist eher ein sehr Fine Quality Kappa, trage ich heute.
Okay.
Das ist auch so ein Insider-Gag. Genau.
Mhm.
Nämlich die älteste Kundenrezension aus dem alten Zoomer, wo sich jemand über die Kupferqualität bei Ea Nasir beschwert.
Okay.
Ja, deswegen Multilayer Jokes bin ich voll dabei.
Mhm.
Sehr schön. Ich fand den Barbie-Film total komisch und hat mich überhaupt nicht erreicht.
Ja?
Also ich wollte ihn tatsächlich mögen, ne?
Aber ja.
Ich konnte damit nichts anfangen.
Aber ich fand ihn gar nicht schlecht.
Okay, du bist der Erste, den ich jetzt kenne, der den nicht gut fand. Also auch die Leute, die gesagt haben, sie wollen ihn eigentlich nicht gucken, die den dann im Stream angeguckt haben, meinen, oh, okay, der war eigentlich gar nicht schlecht und haben auch zwischendurch gelacht. Und für mich ist er einer der besten Filme, die ich kenne. Ich habe den jetzt auch schon 10 oder 11 Mal gesehen und Freitag schaue ich ihn das nächste Mal.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann ist es für mich ein völlig unnötiger Film, der mir nichts gegeben hat, außer weniger Lebenszeit.
Okay, also ich fand die Gesellschaftskritik in dem Film ziemlich gut. Ne?
Also ich finde auch das Gesellschaftskritische da drin. Ich mag aber auch so einfach, wie toll sie so diesen Plastik-Look in der Welt einfach darstellen und die liebevollen Details dazu.
Ja.
Das gefällt mir. Ich mag aber auch so diese emotionalen Momente, die haben mich halt auch total gecatcht. Und bei vielen Filmen ist das für mich, wenn ein Film versucht, traurige Momente zu haben und lustige Momente, dann klappt das für mich meistens nicht. Und das ist so der erste Film, wo das für mich wirklich gut geklappt hat.
Ja, also ich finde, es gibt auch Serien, die das gut einfangen. Scrubs hat das super eingefangen, so diese Dramedy-Geschichte. Ne? Also ich bin da ein großer Fan von. Aber tatsächlich hat der Film das für mich auch ganz gut eingefangen. Ich finde vor allen Dingen das Ganze in der Kombination des Barbenheimer ganz spannend. Also dass man sich kam ja mit Oppenheimer zusammen ins Kino. Und dass man sich so diese Kombination so ein bisschen reinzieht, so im großen Kontrast zueinander.
Ja. Oppenheimer habe ich tatsächlich nicht geguckt. Ich war nur in Barbie. Aber ich war auch nur einmal in Barbie.
Ja.
Weil niemand wollte, ich wollte gerne noch ein zweites Mal rein, aber es wollte halt niemand mit mir gehen, weil alle gesagt haben, Barbie, ist doch doof. Wollen wir nicht in Oppenheimer gehen? Nee.
Nein, der Trick ist ja, in beides zu gehen.
Gesehen.
Aber ja.
Aber ich fand's super und ich fand's auch total schön im Kino einfach so. Ich war ja ein bisschen neidisch auf diese ganzen Gruppen von Mädchen, die dann komplett in Pink gekommen sind, so als Gruppenerlebnis.
Ja.
Das hätte ich halt, sowas hätte ich auch total gerne einfach gehabt.
Ist ja, wenn man in, ich sag mal, große Franchise-Filme reingeht, ne, wenn man dann Leute im Kostüm hat. Ich erinnere mich an die die Herr der Ringe-Trilogie, in der dann im Kino lauter Leute in Gewandung saßen. Das war schon sehr, sehr geil. Also
Ja, das ist halt so ein richtiges Gemeinschaftsevent und Happening. Aber das gibt's ja nicht mehr so viel.
Ja.
Naja, muss man halt irgendwie organisieren und halt eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, das richtige Publikum um sich haben, ne?
Richtig. Solange es nicht der Chicken Jockey ist beim Minecraft-Film, ne? Wo dann irgendwelche Horden von 12-Jährigen durchdrehen und Sachen durch die Gegend schmeißen. Da bin ich dann raus. Sowas muss ich dann nicht haben. Ja, aber genau, nochmal zurück zu deinem System. Da schweifen wir gerade so ein bisschen ab. Ich habe es mir durchgelesen, was, wie du schon sagtest, relativ schnell geht, weil es halt ein relativ kleines Druckwerk ist von, wenn ich richtig sehe, 47 Seiten. Und das ist jetzt dein Beta-Regelwerk quasi, ne? Ist das richtig?
Ja, genau. Ich habe es über das letzte Jahr hinweg mehrere Alpha-Versionen gehabt. Da wurden dann nach und nach wurden Sachen verändert, Fertigkeiten hinzugefügt, zusammengelegt. Das Hochwürfeln wurde zu einem Niedrigwürfeln geändert. Ist also sehr viel gemacht worden und die Beta-Version hat dann quasi das Demo-Abenteuer mit reinbekommen, in der Druckfassung zumindest, und die halt Party. Regeln für eine freie Charaktererschaffung mit einem Punktepool und Regeln, wie man Fertigkeiten steigern kann. Das ist quasi dann dazugekommen und dann halt gedruckt worden.
Ja.
Damit ich halt, weil es gibt halt einfach sehr viele Leute, die lesen nicht gerne PDFs. Kann ich verstehen, ich mache das auch nicht gerne.
Ja.
Und da ich ja natürlich was das Ziel habe, dass möglichst viele das halt auch lesen und probieren, damit da halt auch Feedback kommt, um das halt weiterzuentwickeln, habe ich es halt dieses Jahr drucken lassen in einer Auflage von 250.
Ah ja.
Und die werden dann verkauft für 5 € inklusive Würfelset. Das sind halt also die 48 Seiten Regeln plus die Demo-Charaktere, Blankobögen und 10-seitige Würfel.
Ja, krass. Ich find halt vor allen Dingen das Package krass, ne? Also du kriegst halt für 5 € kriegst du bei dir ja irgendwie so ein Paket Würfel und das Regelwerk quasi zugeschickt.
Also ich würde
plus Porto, wenn man es bestellt.
Ja, ja.
Ich würde mal in den Raum rein sagen, ich würde sagen, du zahlst dabei fast schon drauf, oder?
Ja.
Nein. Tue ich nicht.
Okay. Aber ich meine,
ich habe es so kalkuliert, dass ich, wenn ich die Hälfte der Auflage verkaufe für 3 Euro pro Heft.
Ja.
Also für rein das Heft, dann sind die reinen Druckkosten des Hefts drin. Und die Würfel kosten halt unter 2 Euro im Einkauf.
Ja, das geht.
Von daher mache ich damit keinen Verlust und habe halt auch noch Auflage übrig, um das zum Beispiel an Blogger, Influencer und so zu schicken oder halt auch um das auf an Podcast oder auch um das. Ihr seid ja Influencer. Ihr seid ja schon in der Kategorie. Influencer sind ja nicht nur Leute, die in hübschen Fotos auf Instagram sind oder auf TikTok tanzen. Ja, ja.
Alles gut, solange wir nicht nach Dubai umziehen müssen.
Nee, Peru.
Ja, Dubai oder ist mir zu warm.
Ja, es gibt ja zum Glück auch sehr, sehr viele InfluencerInnen, die nicht nach Dubai wollen und die auch nicht dumm sind. Das ist ja so ein bisschen so dieses Klischeebild, die Influencer, das sind doch alles nur junge Frauen, die irgendwie wie mit Filter dann irgendwie hübsch aussehen und alles Mögliche bewerben und dumm sind.
Oder Salt Base, ne? So wie das irgendwie.
Das ist halt nicht so. Also ich habe ja auch schon in meinem Leben solche Leute getroffen oder auch Videos geguckt und die ich gesehen habe und die mir YouTube vorgeschlagen hat, sind jetzt, ich will jetzt nicht sagen, sie sind hässlich, das sind sie auf jeden Fall nicht, aber sie sind halt auch nicht super operiert, sie können sich vernünftig ausdrücken, sie reden dann darüber, was sie für Bücher lesen und gerade das gehatete TikTok hat ja zum Beispiel dieses BookTok. Ja, habe ich letztes Jahr einen Bericht gelesen. Ohne BookTok wären ganz viele Buchverlage pleite, weil ein Großteil des Umsatzes mittlerweile über TikTok-Büchertrends kommen und Buchläden ganze Bereiche dafür machen.
Ja, ist super krass. Also wirklich. Meine Frau ist ja Bibliothekarin und die ist da zumindest passiv sehr aktiv und guckt genau, was da gerade irgendwie trendet. Und nimmt das natürlich dann auch in die Bibliothek mit auf, ne? Also das ist
Das ist halt auch eine tolle, vor allem sind das ja überwiegend junge Leute, Teens und Twens, die diese Bücher lesen.
Ja.
Ja, das ist ja, ich meine, es gibt ja auch das passende Genre dazu. Es heißt ja Young Adult, also quasi Sachen, die sich an junge Erwachsene richten. Ja, damals sowas wie Twilight oder jetzt hier das Hunger Games.
Klar. Ja, da gibt es unglaublich
viele. Tribute von Panem, solche Sachen, genau. Ja. Das ist ja ein super Trend. Und ich finde das gut, dass so viele Leute, junge Leute, dazu kommen, auch wieder Romane zu lesen.
Absolut, ja.
Weil man
nicht ausstirbt, genau.
Ja, man hat ja oft genug gesagt, ja, Internet, keiner wird mehr Bücher lesen, alle sind nur noch im Internet und machen oberflächliche Sachen. Und das Internet bringt als Trend hervor, Bücher zu lesen.
Ja. Oder Bücher zu sammeln, ne?
Ja. Ja, das ist halt, TikTok ist nicht per se gut oder schlecht, sondern es gibt halt alles da drauf, wie in vielen anderen Bereichen auch. Ja, und wenn du dir die falschen Videos anguckst, wirst du voll gespammt mit schlechten Inhalten, die du besser nicht sehen solltest. Aber wenn du einmal anfängst mit was Gutem, wie halt mit BookTok, dann wird dir TikTok auch ganz viel solche Sachen nur noch zeigen. Und dann kommst du da in die Bubble rein.
Gibt ja auch einige Autoren, die da ganz explizit ihre Bücher vorstellen oder auch andere Bücher vorstellen und sich miteinander verknüpfen. Das ist ja eine ganz eigene Welt.
Ja, also ich bin da tatsächlich so ein bisschen manchmal genervt, auch so von diesen Klischees, die ich halt auch im Rollenspielbereich mitkriege. Ich bin ja, habt ihr ja vorhin gehört, ich gehe ja auch auf Conventions, ich organisiere ja auch Cons und da trifft man halt auch immer wieder auf Leute, die so dieses Bild haben, so, ja, Leute, die TikTok machen oder junge Frauen oder so, das sind ja nur so oberflächliche Leute und sowas und da eigentlich total voreingenommen sind.
Also gerade, ne, also ich bin jetzt nicht auf TikTok unterwegs, sondern schau dann eher mal YouTube Shorts, aber das sind ja die gleichen Videos von den gleichen Creatoren ganz oft. Und da gibt es so viele Influencer im Bereich Geschichte, Archäologie, und, ne? Also so im Bildungsbereich, das ist der Wahnsinn.
Also ich bin ja, also ich habe auch kein TikTok, ich habe da noch keine Berührung zu gehabt. Ich bin aber ein Fan, sage ich jetzt mal, von Instagram, aber halt auch nur und ausschließlich deshalb, weil ich halt behaupte, einen sauberen, auf mich abgestimmten Algorithmus zu haben. Und ich gucke mir halt nicht nur Katzenvideos an oder halt irgendwie Mist oder halt irgendwelche halbnackten Damen, die da irgendwas versuchen wollen zu verkaufen oder so. Man muss, also wenn man seinen Interessen halt eben nachgeht und sich da nicht nur berieseln lässt, dann finde ich, ist das ein unheimlicher Mehrwert, der da rüberkommt.
Ein gut erzogener und wohl kuratierter Algorithmus ist doch was Feines.
Ja.
Bei TikTok ist es leider so, dass der Algorithmus zumindest bei mir super empfindlich ist. Einmal hatte ich in meiner Timeline ein Video, das sah irgendwie komisch aus. Ich wusste nicht, was das ist und hab das eine halbe Minute laufen lassen, bis ich dann gemerkt habe, da geht es darum, dass die so eine Nahaufnahme machen, wie sie einen Pickel ausdrücken.
Ja.
Ja, und ich habe mehrere Tage lang ständig Pickelausdruck-Videos gezeigt bekommen, weil ich mir ein Video angesehen habe. Ich musste tagelang den Algorithmus mit Likes neu trainieren, was ich eigentlich sehen will.
Das ist nicht gut, ja. Ich bin auch tatsächlich primär auf Reddit unterwegs. Also deswegen, ne, da ist der Algorithmus so ein bisschen anders, weil man da ja den Subreddits folgt und das da irgendwie so ein bisschen stabiler wirkt, meiner Meinung nach. Ja. Mhm. Aber das stimmt schon. Es gibt tatsächlich einige Influencer, die das da irgendwie gut vorantreiben. Und ich sag mal, das ist ja auch eine Sache, die man in dem Rollenspiel dann ja auch darstellen könnte, ne? Dass man eben einen Influencer spielt.
Richtig, das ist ja durch das moderne Gegenwartsetting mit Jugendlichen ist es natürlich, Handys und Social Media natürlich allgegenwärtig. Und da passt es natürlich rein, auch dass die Charaktere vielleicht entsprechende Ambitionen haben, Influencer zu werden oder vielleicht auch schon eine gewisse Bekanntheit haben.
Hm. Genau, das kann ja durchaus auch eins der Themen sein, ne? Oder eben auch, ich sag mal, je nachdem, wie kritisch man das darstellen will, Gefahren, die da auch lauern können auf Jugendliche, dass eben da, ja, wie du sagst, mit Intrigen und Erpressungen gearbeitet wird.
Hast du geplant, da auch noch Abenteuer rauszubringen? Oder also Abenteueraufhänger, Kampagnenaufhänger oder sowas?
Ja, also ich bin ja sehr langsam, was das Schreiben angeht, eben weil ich halt die drei Cons mache, die halt zeitlich natürlich zeitgebunden sind. Und daher haben die immer Vorrang.
Ja.
Na, weil da kann ich kann halt schlecht sagen, okay, meine nächste Con ist übrigens am 4. und 5. Oktober in Herne. Mhm. Da könnte ich jetzt nicht sagen, die Gespräche über die, wer welche Thekenschicht übernimmt, das mache ich dann im November. Das funktioniert leider nicht. Dann müsste ich die alle selbst machen. Darum hat das Priorität und das Schreiben ist halt nachrangig und dann natürlich auch nur, wenn ich mich fit fühle und auch inspiriert fühle, dass ich gut schreiben kann.
Mhm. Kann ich nachvollziehen, ja.
Was ich halt möchte, ist halt, dass das finale Regelwerk wird noch ein paar weitere Optionen kriegen, wie man Erfahrungspunkte bekommt, mehr Hintergrund, wie man die Charaktere ausgestaltet und auch im Verlauf entwickelt. Weil das spielerisch Relevante ist halt nicht wie bei den D&D, ich sammle Punkte, um einen neuen Zauber zu lernen, sondern eher, dass man den Charakter erzählerisch entwickelt. Und dann kommen noch ein paar Hintergründe zu, wie zum Beispiel Grundlagen über das amerikanische Schulsystem und so. Ich möchte generell das alles in dieser A5-Heftform belassen. Mhm. Also ursprünglich wollte ich gerne so richtig tolle A4 Hardcover, wie man das halt von den großen Verlagen kennt.
Ja.
Allerdings ist das schwierig, so 300 A4 Seiten halt erstmal zu füllen und bei meiner Schreibgeschwindigkeit würde ich dann nur alle 5 oder 6 Jahre was rausbringen können. Das ist halt nicht so optimal und deswegen... Auch, und der zweite Grund ist natürlich auch das Geld, weil ein Softcover kostet nur gut die Hälfte vom Hardcover und die Heftform kostet nur gut die Hälfte von dem Softcover. Das ist dann auch so eine Kostenabwägung bei den kleinen Auflagen.
Ich mag das tatsächlich. Also ich muss sagen, als ich das so in die Hand genommen habe, war das erfrischend. Also ich finde, so ein Heft, das kann ich mir mal eben kurz in die Reisetasche stecken. Diese großen A4 Hardcover nicht.
Das ist tatsächlich auch eine Sache, weil wenn ich hoffe ja darauf, dass ich damit auch Leute erreiche, die diese Serien gucken und die jetzt keine typischen Rollenspieler sind. Ja, das sind also eher erfahrungsgemäß überwiegend weiblich gelesene Personen in den 20ern und 30ern. Die haben aber häufig gar nicht die typischen Taschen für A4 Hardcover. Also ich habe ja mehrere Arbeitskolleginnen in dem Alter. Ja. Also die haben vielleicht, die haben bestimmt solche Taschen zu Hause, so, aber sie haben sie nicht standardmäßig dabei.
Es ist vor allen Dingen auch so, das kann man mal eben mitnehmen und ich sag mal, wenn man jetzt 2, 3 davon hat, ne, und man trifft Leute und man fängt an, sich über die Serien zu unterhalten, sagt, pass mal auf, ich hätte da was für dich. Zack, kann man das mal kurz in die Hand drücken und fertig.
Und ich denke, es ist auch ein Vorteil, dass man jetzt wirklich das holen kann, was man will. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich hole mir jetzt das Heft für 5 € und sagt, boah, nee, fand ich aber scheiße, dann hat man nur 5 € ausgegeben und nicht 50 € für einen dicken Wälzer, ne?
Ja, ja. Das stimmt.
Was ich halt noch rausbringen möchte, ist halt ein Heft für die Spielleitung.
Ja.
Mit Abenteueransätzen, Hinweisen, wie man seine anonymen Accounts spielen soll, wie man Kampagnen am besten aufbaut, was man da so einbringen könnte an Entwicklung und sowas. Mhm. Dann möchte ich gerne ein oder mehrere Hefte machen mit Clubs und Charakteren, wo halt einfach fertige Charaktere drin sind, aber auch passende Schulclubs, wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, Cheerleading, wo dann 1, 2, 3 Charaktere eines Clubs drin sind, eine kurze Beschreibung, was die dort machen, ein bisschen Hintergrund und dann auch so 2, 3, 4 Abenteuerideen, was für Probleme haben Charaktere, was für Hintergründe, was ist vielleicht das große Thema, was die betrifft, sodass man das auch spielerisch dann in seine freien Kampagnen einbinden kann.
Also quasi so eine NSC-Sammlung so ein bisschen.
Ja, aber halt nicht nur aber NSCs, die man auch als für One-Shots als Spielercharaktere nehmen könnte. Okay. Und halt auch Abenteueraufhänger zu den jeweiligen Clubs.
Ah ja, okay. Ja, das passt ja schon mal ganz gut dazu.
Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Spieler hätte, der sagt, boah, ich möchte gerne, kann ich an der Schule ins Football-Team? Dann muss der Spielleiter sich nicht sofort was ausdenken, sondern kann sagen, okay, Moment, ja, in dem Football-Team, das ist der Team-Captain, das ist der Quarterback, das ist der Trainer, hier hast du ein Bild dazu. Und wenn du da drin bist, wirst du feststellen, deren großes Thema ist die Rivalität mit dem Football-Club aus der Nachbarstadt. Und da gab es auch schon häufiger Schlägereien und angeblich ein Bedrohungsschreiben, dass sie quasi jemand was antun werden. Solche Abenteueraufhänger. Ohne, dass man sich halt alles ausdenken muss. Und ich würde auch gerne Setting- und Kampagnenhefte machen. Mhm. Weil ich habe ja vorhin gesagt, so richtig klassische Abenteuer kann man nicht machen, weil die Geschichten sich ja um die Charaktere speziell drehen sollen.
Ja.
Aber du wirst ja irgendwie einen Aufhänger haben wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt ich nehme jetzt mal das Schuljahr als Beispiel und sage, es ist jetzt der große, der Sommerball steht an.
Ja, ja? Der klassische Abschlussball, genau.
Und das ist quasi der Aufhänger, also so würde ich mir das vorstellen, das ist der Aufhänger und darum dreht sich's. Und natürlich sind, ich sag mal, die coolen Kids im Komitee. Vielleicht hast du dann noch einen anderen Protagonisten, der in der Band spielt. Also will man natürlich in der Band sein, dann ist der Supersportler dabei. Ne? Also so ungefähr habe ich das jetzt für mich mal so gespeichert, wie es aussehen könnte. Mhm. Richtig? Mhm.
Ja. Wenn du das aber kampagnenmäßig spielen möchtest, dann brauchst du ja auch was über einen längeren Verlauf als jetzt nur über diesen einen Ball.
Ja, natürlich, aber das könnte ja ein Aufhänger sein für Dinge, die passieren.
Genau, der Ball könnte auch der Abschluss einer Kampagne sein, zum Beispiel.
Also was ich mir vorstelle, ist, dass es wirklich eine komplette Beschreibung gibt, also eine Beschreibung der Schule mit den wichtigsten SchülerInnen, Direktor, LehrerInnen, Clubs, Hintergründen und der Umgebung. Das heißt, es kann dann zum Beispiel eine Privatschule sein, die irgendwo in den Alpen liegt in der Schweiz oder so, oder ist vielleicht eine klassische Highschool in einer amerikanischen Kleinstadt, so dass du auch eine Beschreibung hast über die Stadt, so wie groß ist die, was gibt's für Freizeitaktivitäten, wo treffen sich die Leute, wo geht man essen, und halt auch Hintergründe und Geheimnisse, die erstmal nur die Spielleitung weiß, die man halt einbringen kann. Und da wären dann auch passende Vorschläge drin für die Charaktere, wo die, in welchen Familien die starten könnten. Ja, weil die, wenn du dir einen Charakter erstellst, dann definierst du zwar deine Werte und würdest dir vielleicht sagen, okay, ich hätte gerne, dass mein Charakter aus einer eher reichen Familie kommt. Ja, das würde ich als Spielleitung so völlig akzeptieren. Ich würde aber den Spielenden nicht erlauben, sich ihre komplette Familie auszudenken.
Okay.
Sondern das würde ich als Spielleitung machen, damit ich mir nämlich schon die passenden Storylines ausdenken kann. Weil sonst macht sich der Spieler oder die Spielerin einfach die perfekte Familie. Die sind super reich, alle sind schön, sie sind super beliebt und ihnen gehört die ganze Stadt.
Da will ich kurz reingerätschen. Also ich verstehe deine Sorgen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass genau das, diese Restriktion, böse nach hinten losgehen kann. Es kommt natürlich immer darauf an, mit wem du spielst. Ich bin zum Beispiel jemand, ich schenke mir teilweise viel mehr ein, als ich jemand anders einschenken würde. Ja. Und das kann dir richtig schön in die Karten spielen. Ja. Ne? Also vielleicht beschreibe ich nach außen hin die perfekte Familie. Ja. Und wenn du an der Oberfläche kratzt, dann ist das ein Haus voller Psychopathen und Tragödien und keine Ahnung was.
Ja.
Also das nur mal vielleicht so als Ergänzung dazu.
Ich wollte auch gerade sagen,
du kannst natürlich als Spielleitung auch, du entscheidest ja selbst, was du quasi auch aus einem Abenteuer oder aus einer Kampagne verwendest und wo du abweichst. Ich würde es halt quasi so gestalten, dass du quasi auch fertige Hintergründe für mögliche Eltern hast und die Verbindung zu anderen in der Stadt, zu Geschäften in der Stadt und auch irgendwelche Sachen in der Vergangenheit, die noch eine Rolle spielen können.
Richtet sich natürlich wahrscheinlich gerade an SpielleiterInnen, die unerfahrener sind, ne? Weil ich sag mal, dass sich das Ganze auszudenken mit viel Rollenspielerfahrung, geht das so aus dem FF, ne? Aber gerade wenn du sagst, du willst auch Leute ins Rollenspiel führen, die das noch nie gemacht haben, kann das natürlich ein hilfreiches Werkzeug sein, sag ich mal, ne? Also dass man eben solche, Ideensammlungen hat.
Genau, dafür ist diese vollumfängliche Beschreibung ja gedacht, dass man quasi eine fertige Stadt, eine fertige Schule hat, die man bespielen kann, ohne dass man sich quasi alles ausdenken muss.
Mit der Gefahr natürlich, dass man das alles dann gelesen haben müsste, in Anführungsstrichen, und das auch so übernimmt oder eben quasi ergänzt, ne, wie man das möchte. So hat alles so seine Vor- und Nachteile, denke ich.
Ja, also es wird natürlich Sachen geben. Ja, es ist ja noch lange hin, das wird ja noch Jahre dauern, bis ich mal so weit bin. Aber es wird ja natürlich Sachen geben, die kann man halt nutzen oder nicht. Ja? Ist genauso, wie wenn ich jetzt ein Cthulhu-Abenteuer habe und da gibt's halt irgendein bestimmtes Artefakt zu entdecken, dann ist das Artefakt in dem Abenteuer beschrieben. Wenn ich als Spielleitung sage, boah, das passt mir aber gar nicht für die zukünftigen Abenteuer, wenn die dieses Artefakt benutzen können und ich das weglasse, dann ist das ja meine Spielleitungsentscheidung.
Ist es ja immer, ne? Oder eine Gruppenentscheidung oder. Du hast vorhin erwähnt, dass du im realistischen Bereich bleibst, dass du klassische Highschool-Dramen bearbeiten willst. Aber wir haben ja auch über andere Serien gesprochen, wie zum Beispiel Buffy und ähnliches, ne? Das es ja auch gibt. Besteht denn grundsätzlich die Idee, dass es dafür eventuell auch mal sowas wie ein Erweiterungsband geben könnte? So, und jetzt, ne, sozusagen so ein Erweiterungsband, was ist, wenn ihr was Fantastisches hinzufügen wollt?
Nein, also es ist schon mehrmals vorgeschlagen worden oder gefragt worden, auch in den Demo-Runden und so, ob man, das geht halt immer entweder so mehr in die Richtung Buffy oder in die Richtung Hogwarts. Ich will es nicht ausschließen, aber erstmal möchte ich halt dieses klassische Highschool-Setting haben, weil das halt mein Fokus ist und das, was ich halt machen möchte. Und für etwas, wo die Leute geheime Monster-Identitäten haben und Vampire, Werwölfe und Hexen spielen, dafür gibt es ja schon Monster Hearts. Und Monster Hearts ist halt auch ein super beliebtes System. Das ist ja ein PBTA und alle Leute mögen PBTA irgendwie, außer ich bin der Einzige, der PBTA nicht abfeiert.
Naja, mach das nicht so allgemein. Nee.
Also ich kenne schon einige, die das nicht so mögen. Also
echt, ich mag's. Aber echt, ich treffe immer nur Leute, die es total lieben und super finden.
Ich mag's zum Beispiel gerne, aber ich sage, es funktioniert nicht für alles. Und genau. Man muss, für mich ist jedes PBTA-Spiel für sich auch irgendwie ein bisschen eigen zu betrachten. Finde nicht, dass man alles damit gut spielen kann. Und
okay.
Genau. Manches krampft auch. Also gerade ich habe ein, zwei Sachen länger gespielt und also länger, ich sage jetzt mal, 5, 6 Abenteuer hintereinander, ne? Und muss ja sagen, dass manche Sachen richtig gekränkt haben im Balancing und alles. Also es funktioniert, aber man muss schon wissen, wie man spielt.
Ja. Genau. Ja. Und es gibt halt das universelle, perfekte Rollenspiel gibt es halt eigentlich nicht. Es gibt halt einige, die ein bisschen besser universell funktionieren, einige, die weniger gut. Und ich sag mal, jedes Rollenspiel unterstützt ja einen bestimmten Erzählstil. So wie deins ja auch einen bestimmten Erzählstil unterstützt erstmal.
Genau, also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall Monster Hearts, wo man das halt mehr Möglichkeiten bieten würde, halt auch das mit Highschool-Setting mit Fantastics zu machen. Das ist also was es eh schon gibt, das gibt es ja auch in Deutsch schon. Und ich kenne auch jemanden auch von der deutschen D&D 5-Community auf Discord. Da ist auch jemand, der zum Beispiel ein Rollenspiel schreibt, was quasi an einer Magieschule spielt. Das ist natürlich nicht Hogwarts, aber es geht ein bisschen in diese Richtung. Ja, von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, oh, ich mache jetzt auch sowas, nur weil das halt Leuten gefallen könnte. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass man halt sowas mit Monstern macht oder eine Monsterschule. Ich könnte mir auch vorstellen, grundsätzlich mit dem Regelwerk das in einem Science-Fiction-Setting oder so zu machen, aber zwischen Vorstellen und Zeit haben ist halt ein großer Unterschied. Und
na klar.
Tatsächlich, bevor ich das mache, würde ich es halt eher sehen, dass man ein Setting macht wie bei dem Anime Kakegurui. Ja, diese Privatschule, wo alle Glücksspiele betreiben. Ja, wo das soziale Standing davon abhängt, wie viel Geld man verdient hat und die wildesten Glücksspiele und Wetten und sowas abschließen, die potenziell sogar tödlich sein können. Das fände ich als Setting zum Beispiel sehr, sehr spannend.
Ich glaube auch,
wenn man das Ganze so ein bisschen umändern würde, weg von amerikanischer Highschool zu einer japanischen Highschool und das anime-mäßig bebildern würde, könnte man auch nochmal andere Leute damit erreichen. Und das würde ich halt auch eher sehen als ein Buffy- oder Hogwarts-Setting.
Ja. Ich meine, für Hogwarts gibt es ja schon Kids on Brooms, ne? Das ist ja, da muss ich ja auch nichts Neues erfinden. Da gibt es ja genug Optionen, ne? Aber genau, das war erstmal nur eine Frage, vieles, ob das für dich auch generell eine Idee ist oder nicht, ne?
Erstmal auf absehbare Zeit nicht.
Ja. Genau. Wie stehst du denn zu, ich sag mal, Fanwerken? Also, wenn jetzt jemand sagen würde, boah, ich hab voll die geile Idee für ein Szenario oder für eine, ne, keine Ahnung, oder irgendwie ein Aufhänger, wo die Charaktere reingeraten, genau, ne, würdest du auch quasi, wenn jetzt jemand sagen würde, ich hab voll Bock, irgendwie ein Abenteuer zu schreiben, in Anführungsstrichen ein Abenteuer, ne, also so einen Aufhänger zu schreiben, würdest du sowas zum Beispiel auf deiner Seite mit veröffentlichen, wenn du es gut findest?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also vom aktuellen Status bin ich ja schon sehr froh, wenn ich von Leuten weiß, die dann am Stand das Heft gekauft haben oder wenn mir dann vereinzelt Leute gesagt haben, dass sie es schon mal gespielt haben. Das ist ja für mich schon was Besonderes.
Ja, das glaube ich.
Das ist also noch weit, weit entfernt von Fans haben, die dann quasi eigene Sachen machen. Aber grundsätzlich fänd ich sowas gut und ich finde es auch gut, wenn es gibt ja sehr, sehr viele Fanwerke ja, im Rollenspielbereich an Abenteuern und Regelerweiterungen und sowas.
Klar.
Finde ich generell eine gute Sache, weil es zeigt ja auch die Kreativität unserer Szene und
ja,
ich total. Kann davon ja auch nur profitieren, weil das bringt ja dann den Leuten auch Reichweite und Content. Weil,
absolut,
sagen wir mal so, für ein Rollenspiel, wo es 100 gratis Abenteuer zum Runterladen gibt, das werden sich mehr Leute zulegen. Ist halt genauso wie bei einem Videospiel, wo es jede Menge Mods mit eigenen Quests gibt.
Ja, ich meine, wenn ich überlege, ne, was Dungeon Slayers für einen Erfolg hatte, aufgrund der Tatsache, dass es so unglaublich vielen kostenlosen Content online gibt, ne?
Ja,
das ist ja, ja der Wahnsinn.
Ja, ja. Total.
Ja.
Genau, ich möchte ja generell auch kostenlosen Content haben. Darum, es gibt ja das Regelwerk, habe ich ja auch als PDF gratis.
Ja.
Ja, die Kaufversion hat halt einfach 2 Seiten übers Spielleiten und das Demo-Setting noch als exklusiven Inhalt.
Mhm.
Aber die ganzen Regeln gibt es halt als PDF und das soll auch in Zukunft so bleiben, dass es die Grundregeln immer gibt, damit Leute ohne Geld ausgeben sich das angucken können und entscheiden können, ob ihnen das grundsätzlich gefällt von den Regeln, von den Fähigkeiten und wie man sich das so vorstellt.
Ja.
Oder auch wenn Leute sagen, hey, lass uns doch mal das einen One-Shot machen, dass Leute sich das einlesen können, ohne irgendwie Geld ausgeben zu müssen.
Ja,
finde ich klasse. So ähnlich wie Uhrwerk ja auch hingegangen ist und gesagt hat, wir verschenken Splittermond als PDF, weil wir glauben, dass die Leute das so geil finden, dass sie es dann massenhaft kaufen werden.
Ja, und vor allen Dingen, dass sie auch die ganzen Zusatzbände dann alle kaufen. Ne? Also,
ja, genau.
Ne, ich sag mal so, die Anfix-Droge wird einmal kostenlos gegeben.
Der erste ist umsonst.
Ja. Der erste Schuss ist umsonst.
Ich finde genau, das macht ja zum Beispiel, ist ja bei Ultima Ratio auch so, da gibt es das Grundregelwerk ja auch als PDF.
Ja.
Es gibt sogar auch noch ein paar weitere, aber das sind jetzt so die größten, die mir spontan einfallen. Und ich denke, das ist
Deutschland, ne?
Genau. Ich denke, das ist eine generell ziemlich gute Sache, sowas zu machen.
Ich meine, theoretisch ist sogar das D&D-Grundregelwerk kostenfrei.
In den Basisregeln,
Die Basisregeln,
über das
Standard Reference Document, ne? Ist es sind ja sogar die D&D-Regeln quasi kostenfrei. Also, ne? Das ist ja, ne? Also selbst die ganz Großen machen das ja im Grunde so. Finde ich eigentlich auch total smart, weil dadurch kannst du halt ganz viel Zusatzkram verkaufen. So.
Genau, und ich glaube halt auch, dass Leute, wenn sie etwas sich runterladen und spielen und Spaß damit haben, gerade im Rollenspielbereich sind viele Leute auch Sammler, die werden das dann auch fürs Regal haben wollen.
Ne, es ist ja ein bisschen wie im Bereich der Wetten oder des Gamblings, da gibt es dann die Wale, ne, die dann quasi ich sag mal die Community mittragen.
Ah, so meinst du Wale, wie in Gacha-Games.
Ja, das heißt, dass das halt die Leute sind, die halt irgendwie alles kaufen, ne? Also die dann irgendwie sagen, so Komplettisten, ne? Die alles kaufen, was von einem bestimmten Rollenspiel sind oder so.
Ich denke da gerade an diesen exklusiven Club, den es bei Ulysses gibt.
Ja.
Ich glaube Collectors Club oder irgendwie so, jetzt wie das heißt. Die machen ja tatsächlich einmal pro Jahr werden dann die großen Collectors-Mitglieder eingeladen, damit sie vor Ort eine Führung kriegen, um nachher exklusives Material kaufen zu dürfen. Ja, wofür sie wieder Punkte kriegen und sich für nächstes Jahr quasi qualifizieren, da wieder irgendwie eingeladen zu werden.
Ja.
Ne, man mag mich gerne korrigieren, aber so habe ich es verstanden, so wurde es mir näher gebracht.
Puh. Ja, so macht ja auch
Wenn den Leuten das gefällt und es funktioniert, dass die bereitwillig noch mehr Geld ausgeben, um dann was Exklusives für noch mehr Geld kaufen zu dürfen, dann, wenn es funktioniert, ist es legitim, das zu machen, ne?
Ich sag ja, Rolex macht das genauso, ne? Du musst halt erstmal irgendwie diese Anfängeruhr kaufen, also bestimmte Uhren kannst du erst kaufen, wenn du bei denen eine bestimmte Summe gelassen hast.
Ja, ja.
Da würde ich persönlich würde eher sagen, bevor man irre viel Geld ausgibt, nur um dann exklusiv was kaufen zu dürfen, sollte man lieber Verlagssupporter werden. Dann kriegt man nämlich vielleicht keine exklusiven Items zu kaufen, aber exklusive Informationen, Sachen, die man vorher weiß, und eine tolle Community-Vernetzung. Und ich glaube, da hat man wahrscheinlich mehr von. Und zumindest bei dem Verlag, wo ich supporte, kann man auch eine Führung kriegen, wenn der Supportertag ist.
Ja, das stimmt. Die kenne ich, die haben wir gemacht.
Die haben wir, ja. Der hat mir schon.
Ja.
Ja, man muss das halt immer sehen. Ne? Ich glaube nicht, dass wir die Zielgruppe für so etwas sind, um das jetzt mal so in den Raum zu werfen. Ja, von daher, ich muss das auch nicht verstehen. Ich richte da auch nicht drüber, auf keinste Art. Also es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe, was Leute kaufen. Und diese werden aber auch nie verstehen, warum ich mein Geld für Dinge ausgebe, wofür ich es ausgebe. Genau. Und das ist okay.
Menschen sind nur Sammler, ne, das ist in uns irgendwo angelegt, und wenn man mal genau in sich geht und bei sich zu Hause umschaut, ne, oder auch bei anderen Leuten, es gibt Leute, die sammeln Uhren, es gibt Leute, die sammeln Ü-Ei-Figuren, ne, also ich sag mal, für alles, was es gibt, gibt es irgendwie irgendwo Sammler. Und das ist natürlich auch im Rollenspielbereich so.
Als Erwachsener dann neu zu Brettspielen und so gekommen bin, habe ich sehr schnell sehr viel Geld für Brettspiele ausgegeben. Und meine Wohnung ist nie wieder so leer gewesen, dass ich alle Spiele in die Regale bekommen hätte.
Das geht uns auch so. Wir ziehen gerade um, und da stellt man dann fest, wie viele Rollenspiele und Brettspiele man so hat.
Mhm.
Und wie viel das so gibt. Ja.
Genau, richtig schlimm ist das dann, wenn du feststellst, dass du über den Late Pledge einen Kickstarter mitgemacht hast, wo du den Kickstarter eigentlich auch mitgemacht hattest und es nur vergessen hattest und dir den ein zweites Mal gebackt hast, um dann später festzustellen, dass du die Kickstarter Edition in einem Shop auch nochmal vorbestellt hast, weil du dachtest, du hättest das nicht gebackt.
Und dann, ja, das ist dann der...
Tröste dich, das sind Dinge, die passieren. Das
ist die Kickstarter-Session quasi.
Ich habe auch schon Abenteuer irgendwie auf einer Con gekauft, weil ich mir dachte, oh ja, kauf mal lieber. Ne?
Mhm.
Komme nach Hause und Steffi sagte zu mir, also meine Frau sagte zu mir, hey, da ist ein Paket gekommen. Ja, cool, super. Ja, bei dem Verlag war ich doch, mache ich auf. Fuck, ich hab's vorbestellt. Na ja, gut, okay, alles klar.
Ja, das, genau. Oder ein Buch, das ich mir gewünscht hatte auf der Wunschliste und gar nicht wusste, dass ich das ja in Englisch auch schon dastehen hatte. Ne? Also dann, ja gut, jetzt habe ich es auch auf Deutsch.
Das ist manchmal aber auch echt schwierig, wenn du dann irgendwo an einem Stand oder an einem Bring and Buy bist und denkst, boah, das ist ja richtig geil, günstige Sachen. Boah, aber welche Bücher habe ich davon? Das Grundregelwerk und noch zwei oder drei. Hier sind jetzt noch fünf andere. Welche davon besitze ich denn schon?
Genau.
Oder ich hatte irgendwann mal hatte ich angefangen, das quasi zu dokumentieren und naja, ihr wisst ja, wie das ist. Man muss es ja auch weiterführen und pflegen. Und das ist ja. Mal kommt was dazu, mal kommt was weg. Naja, gut. Dann ist es halt so, wie es ist.
Ich wollte es auch mit der Library-App machen.
Aber da könnte ich was Cooles einwerfen, um das auf mein Rollenspiel zurückzuführen. Ich führe immer alles auf mein Rollenspiel, weil mein Lieblingscharakter sind natürlich so die selbstverliebten, arroganten Cheerleader. Die spiele ich halt am liebsten und deswegen muss ich alles immer auf mich zurückführen. Also, damit ich Rampenlicht kriege. Ne?
Dafür sitzen wir ja auch gerade hier.
Charakterplay.
Ja, genau.
Ich mache ja auch verschiedene Aktionen bei mir am Stand. Das heißt, ich habe dieses Jahr auf der Dokumi angefangen mit einem Burnbook.
Mhm.
Wenn ihr vielleicht den Film Mean Girls kennt oder im Deutschen Girls Club. Jedenfalls, es gibt da so diese Gruppe, die nennt sich Plastics oder werden so genannt, die quasi so die Zickencharaktere, und die haben ein Burnbook, wo sie Bilder von Leuten einkleben und gemeine Sachen über Leute reinschreiben. Das habe ich als Aktion gemacht, das habe ich jetzt auf jeder Con, dass die Leute anonym gemeine Sachen über jemanden reinschreiben sollen und dann können sie am Glücksrad drehen.
Okay.
Ich habe jetzt auch eine zweite Aktion und um die geht's eigentlich. Denn ich mache einen SchülerInnenausweis, also das ist kein geschützter Begriff, habe ich vorher nachgeschaut.
Ja.
Da habe ich eine Sofortbildkamera, da kriegt man ein Foto rein, das wird gestempelt und es ist ein Rabattcode drin. Man kann sich für die 4 Jahre einer Highschool einen anderen Stempel abholen und es wird in Zukunft, da sind Felder drin für kleine Sticker und es wird quasi dann für jedes Jahr ein Sticker geben.
Ja.
Für die Cons, wo ich ausstelle, und vor allem aber auch in Zukunft für jedes Produkt einen Sticker, sodass man mit diesem Ausweis, wenn man den dabei hat, nachgucken könnte, welche Hefte man dann schon besitzt.
Das ist natürlich praktisch, ja. Ich sehe es gerade auf deiner Webseite.
Ja, und wenn das gut läuft, dann gibt es auf den Cons, wo ich bin, damit auch Rabatte an anderen Ständen. Das heißt, jetzt auf der Krähenfee, ja, die Anfang August war, gab es zum Beispiel, um jetzt nur mal ein paar rauszugreifen, bei Dice Per Second, die haben so anime-mäßige Schulmädchen-Miniaturen aus Plastik gedruckt, die man dort zum Kauf bekommen hat. Bei Autumn Hex gab es einen XOXO-Anhänger, wenn man da was gekauft hat. Bei Unartig gab es ein W20-Schlüsselanhänger zu jedem Kauf dazu. Okay. Bei der Fantasy-Schmiede gab es einen Würfel und Sticker einfach so geschenkt, wenn man da hingegangen ist. Und noch verschiedene andere Goodies und Rabatte, die man bekommen hatte, wenn man einfach mit diesem Ausweis dahin ist und was gekauft hat.
Ja.
Weil das war auch so der Gedanke, die Leute finden es cool, sind dann motiviert, bei mir für 5 Euro oder mehr zu kaufen, damit sie den schönen Ausweis kriegen und sind dann motiviert, zu den Ständen zu gehen, wo sie Rabatte oder Geschenke kriegen und dann da besonders zu gucken, ob sich das nicht lohnt für sie. So, dass dann im Idealfall alle davon profitieren. Also außer die Besuchenden, die dann mehr Geld ausgeben, die jetzt vielleicht nicht. Oder hoffentlich doch, weil sie sich freuen, dass sie was geschenkt bekommen haben zu ihrem Einkauf.
Das ist natürlich quasi Marketing 101, ne? So ein bisschen.
Ja, das ist halt auch der Gedanke, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsame Aktionen zu machen. Das hatte ich zum Beispiel auch schon auf der Dokumi. Da hatte mich der Carsten Singsheim angesprochen, der Schattengesellschaft schreibt. Und der hat dann als spontane Idee gehabt, Plastikkarten bedrucken zu lassen, die wo dann quasi meine Standnummer und seine Standnummer drauf sind und dann gibt's halt entsprechende Rabatte oder Goodies und dann den Leuten, die interessiert sind, die Karte mitzugeben, damit sie die am anderen Stand wieder abgeben, um dann dort Rabatt zu kriegen oder Glücksrad drehen zu dürfen.
Okay.
Und solche, das war Sachen halt mit Inspiration. Gerne.
Ja. Da hast du jetzt Matze voll abgeholt, glaube ich.
Nein, ich find so Giveaways und Fluff und so Bundle-Dinger, das ist halt auch irgendwie einfach mal Marketing, out of the box denken, um es jetzt mal so ein bisschen reinzuwerfen, weil ich, also gerade im Verlagswesen höre ich halt immer, nee, wir sind ja geknebelt von der Buchpreisbindung und wir können ja nichts machen und so weiter. Und ich habe vor Jahren schon gesagt, naja, ihr könnt an dem Preis nichts machen, aber ihr könnt immer noch, gerade wenn ihr vor Ort etwas macht, immer noch etwas bieten.
Genau. Na? Und kann halt sagen, ab Einkaufswert X kriegst du noch was kostenlos mit reingelegt, einfach weil du den Einkaufswert erreicht hast, Punkt.
Na, und so. Ich finde, es ist immer so eine Sache zu sagen, ein Besuch von der Con sollte sich halt auch ein bisschen lohnen und weißt du mal, wir sind ja in einer Zeit, wo man ja nicht zwingendermaßen das Haus verlassen muss. Man kann sich das ja auch bestellen und so weiter und so fort. Und ich glaube, mit einer Bestellung hast du mehr Arbeit, als wenn du eh schon auf der Con bist.
Ja.
Ne? Also
Jein. Das, also ich habe mit der Bestellung natürlich mehr Arbeit mit dem Verpacken und so. Für die Con muss ich aber natürlich alles in Koffer und Kisten verpacken und irgendwie dahin bekommen und schleppen und tragen. Ja, aber die ganzen Sachen zu schleppen oder bei der Ausstellerin, die mich mitnimmt, die Sachen ins Auto zu kriegen, kann schon ziemliche Challenge sein. Du musst aber halt bedenken, dass du auf vielen Veranstaltungen ja auch Standgebühren zahlst.
Okay, stimmt, pass auf. Ja. Alles gut, ich verstehe das alles. Ich wollte dich da ja nur loben, ne? Und wollte sagen, du hast ja so oder so vor, auf die Con zu gehen. Du bist ja da. Und ich kenne Leute, die gehen auf eine Con, weil Händler dort sind. Die gehen zum Händler für ein Highlight, ja. Ich weiß zum Beispiel die Redaktion Fantastic, ja. Die hatte sowas in der Art, was du da mit den Fotos machst, hatte die das auch. Ich kenne aber das System nicht hundertprozentig, weil ich da nicht so mit verbandelt bin. Du hast so eine Stempelkarte gehabt und konntest dir dann mit der Stempelkarte, auf jeder Con hast du dann immer einen Stempel gekriegt. Mhm. Ne, das war wie so ein Reisepass aufgebaut. Und wenn du da...
Das sind vielleicht, meinst du vielleicht die Zeitreisepässe,
das
die
mag
es von verschiedenen
sein.
Anbietern gibt?
Das kann sein, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, irgendwann gab es dann auch irgendwas dafür. Das finde ich einfach eine witzige Sache. Ich bin auch überzeugt, dass die meisten Leute das gar nicht wegen dem Preis machen, sondern eine Mischung aus, ich sammle das und man hat ja noch so einen Grund mehr, zu den Leuten dahin zu gehen, weil wir sind ja nun in so einer kleinen Bubble, dass die Leute, die das Zeug verkaufen, auch meistens sogar die sind, die da irgendwo redaktionell das auf irgendeine Art und Weise machen, egal ob es jetzt Autoren oder sonst was sind, ne?
Ja.
Und das ist ja dann, also manche haben da so ein bisschen so eine gewisse Hemmung, diese Menschen dann anzusprechen. Ne?
Beim Urwerksverlag zum Beispiel fährt der Chef noch selber auf die Cons. Ne? Also.
Genau, da verkauft der Chef noch selber.
Ich weiß, ja.
Ja. Ja. Nee, finde ich, also wie Matze das gesagt hat, ich finde das auch sehr klasse. Ich finde das kreativ, ich finde das super, dass die Leute auf den Cons was mitnehmen und mehr als nur Dinge, sondern tatsächlich auch irgendwie so eine Idee. Das bleibt in Erinnerung, das bleibt im Kopf.
Ja. Genau, also ich habe auch gerade für diese Ausweisaktion das sehr gutes Feedback bekommen, weil das halt auch einfach echt schön aussieht und halt sehr stimmig ist, vor allem wenn es dann vor Ort das Foto eingeklebt wird und abgestempelt wird.
Na klar.
Das ist schon cool, aber es geht mir halt auch darum, einfach quasi so ein bisschen Connectivity zu schaffen, ja, und sich gegenseitig zu unterstützen. Ja. Weil wie ihr gerade auch schon gesagt habt, wir sind halt eine relativ kleine Bubble, wo sich viele untereinander kennen. Also jeder kennt jeden mit maximal einer Person als Zwischenstation, denke ich.
Ja.
Und die meisten von uns machen das halt nicht hauptberuflich oder professionell. Und da ist es eine gute Sache, sich in verschiedene Richtungen zu unterstützen. Und also zum Beispiel, wir haben ja bei den Conventions, gibt es ja die Con-Tafelrunde, falls ihr das schon mal gehört habt.
Nee.
Nein, das hat damals die Dreieichcon initiiert. Das ist ein Netzwerk, wo jetzt ungefähr, ich glaube, 60 oder 70 nicht kommerzielle Rollenspiel-Cons im deutschen Raum drin sind, um sich auszutauschen. Da gibt es dann einmal im Monat im Voice-Kanal einen Stammtisch, wo dann über bestimmte Themen gesprochen wird und halt einfach so ein Austausch stattfindet. Sowas zum Beispiel finde ich eine gute Sache. Auch halt, wenn halt auf Cons unter den Ausstellenden, dass die gemeinsame Aktionen machen, wie wir das jetzt auf der Krähenfee hatten. Ja, da gab es ja noch sehr viele andere Aktionen von ausstellenden Gruppen.
Ich darf da kurz was ergänzen. Oh. Michel, wir hatten da vor längerer Zeit drüber geredet.
Ja.
Ich glaube, das war kurz vor oder während der Gründungsphase.
Ja.
Wir sind einfach drüber hinweggekommen.
Okay. Also ich weiß, dass wir irgendwann mal ein anderes Netzwerk hatten, und zwar hier im Norden, dass wir Nordcons, also die, ne, dass wir nördlichen Cons uns mal miteinander verknüpft hatten. Mhm. Ne, also Osnabrück und hier Sieke und wir, ne, dass wir halt und Oldenburg, dass wir uns miteinander verknüpft hatten, damit wir uns terminlich nicht so in den Weg kommen. Ne? Und ja, Braunschweig intern haben wir drei Veranstaltungen, wir sprechen auch die Termine miteinander ab.
Wir auf der deutschen D&D 5 Community machen wir jetzt noch was Neues, was ich initiiert habe, nämlich, dass wir auch einen monatlichen Stammtisch machen mit einem Textkanal zum Austauschen für Leute, die eigene Rollenspiele schreiben. Also halt keine D&D-Abenteuer oder so, sondern eigene Systeme.
Okay.
Weil es gibt da ja den Bereich für andere Systeme und da gibt es halt auch den Bereich für eigene. Da haben sich schon mehrere gemeldet, die was Eigenes schreiben. Viele von denen, die das noch nicht herzeigen, weil es noch nicht weit genug ist. Aber ich sehe bei solchen Sachen, auch wenn ich das auf Facebook oder so sehe, genau die gleichen Probleme, wie ich sie zum Beispiel auch im VTuber-Bereich sehe. Also ich habe halt auch war halt ein paar Jahre in der VTubing-Szene aktiv und habe dann so ein News-Projekt und so gegründet. Und das sind halt auch überwiegend Hobbyisten. Und man sieht sehr häufig, wenn Hobbyisten mit was starten, dass sie halt unerfahren sind. Ne? Wo sollen die Erfahrungen auch herkommen? Ne? Das heißt, also wenn ich sehe, hey, wir sind Projekt XY und das ist unsere Webseite, dann habe ich in zwei Drittel der Fälle, kann ich denen nach 10 Sekunden sagen, an welchen Stellen sie abmahnbar wären, weil die Basics fehlen.
Klar.
Und Ich denke, es ist für alle, gerade auch für uns kleine Rollenspielsystemlinge, halt gut, wenn wir uns da halt mehr connecten und austauschen. Halt eben nicht nur darüber, ey, welche Rollenspiele spielt ihr gerne, sondern auch wirklich konkret so diese langweiligen Themen, wie richte ich eine Webseite ein, was brauche ich an Rechtstexten, mit welchen Druckereien habt ihr gute und schlechte Erfahrungen, was nutzt ihr zur Bildbearbeitung, welche Schreibsoftware habt ihr schon Erfahrungen mit, eben so diese Sachen, die halt jetzt auch nicht die breite Masse unbedingt interessieren würde, dass man sich darüber halt auch miteinander austauschen kann und sich halt auch natürlich aber auch connecten kann, unterstützen kann, auch kreative Sachen gemeinsam angehen kann. Halt, wir sind halt keine Verlage, die im Zweifelsfall Leute im Layout haben und studierte Marketingmenschen angestellt haben.
Ja, wobei, ne, also ich sag mal, die wenigsten großen, selbst die großen Rollenspielverlage haben jetzt auch da nicht so sonderlich viel, was das angeht. Pegasus wahrscheinlich schon, weil die halt nicht nur Rollenspiel machen, sondern auch noch Brettspiele in großem Stil. Mhm. Aber die meisten Rollenspielverlage sind im Vergleich zu anderen Firmengrößen ja eher mittelgroße oder kleinere, also mittelständische Unternehmen eher.
Mhm. Ja. Genau, aber zumindest Uhrwerk und Ulysses haben ja auch Mitarbeiter, die sich mit bestimmten Sachen wahrscheinlich zumindest auskennen und die betreuen und da wahrscheinlich auch mehrere Jahre Erfahrung mitbringen.
Ah, und das schätze ich da mal nicht. Ich lasse das mal so stehen.
Ja.
Oder überschätze das nicht.
Ich denke, dass da alleine, wenn die Leute das jetzt mehrere Jahre dort gemacht haben, dadurch natürlich auch schon Erfahrung gewinnen.
Ja, aber ich sag mal, Festangestellte bei diesen Verlagen sind eher im einstelligen Bereich und die sind dann eher mit Redaktionsthemen oder Ähnlichem beschäftigt. Ich sag mal, sowas wie Social-Media-Webseiten, das ist oft tatsächlich nicht unbedingt jemand, der das festangestellt für den Verlag macht, sondern entweder wird es halt ausgelagert, outgesourced, ne, das ist halt quasi eine Firma macht, die auch andere Webseiten betreut, oder es macht halt jemand, der sich da irgendwie reingearbeitet hat.
Genau, aber sie haben in der Regel, haben sie eine Größe, dass sie halt Leute dafür bezahlen, also outsourcen, oder sie haben jemanden im Team, der das halt mit betreut neben der Haupttätigkeit, oder eventuell haben sie vielleicht auch Supporter, die gesagt haben, ich habe da Erfahrung mit, ich würde das für euch machen.
Ja.
Ich sag mal, wir kleine Leute, die im die als Ein-Personen-Show die eigenen Systeme schreiben, haben das in der Regel nicht. Ich würde von mir schon behaupten, ich habe relativ viel Erfahrung, weil ich halt schon sehr lange auch Webseiten mache, weil ich natürlich auch schon mal was gedruckt habe, auch bei verschiedenen Druckereien, Flyer und Ähnliches halt für Conventions und so gemacht habe, weil ich auch seit Jahren auf verschiedenen Cons und Messen auch schon als Aussteller war. Ich sehe aber auch viele Autoren, die eben das noch nicht gemacht haben, die noch nie auf einer Con waren, die noch keine Webseite haben, die noch nie was haben drucken lassen da könnte das potenziell für die schon nützlich sein, wenn sie jemanden kennen, den sie fragen können, hey, du warst doch schon mal auf einer Con, ich gehe jetzt da und dahin, was muss ich beachten? Wie läuft das?
Was ist überhaupt ein realistischer Standpreis? Ne? Also das ist ja, variiert ja unglaublich von Con zu Con, was da so verlangt wird. Ne? Also wenn ich jetzt Messe Essen sehe als Vergleich, da sind ja viele Cons sagen ja, keine Ahnung, gib uns das zur Tombola dazu und dann reicht uns das ja schon, ne?
Das kommt halt sehr auf die Größe an. Bei meinen beiden Herner-Cons ist es halt auch so, wir haben halt in der Spitze, also wir haben jetzt an einem Samstag vielleicht so 130 Leute, die dann insgesamt über den Tag da sind. Und dann haben wir jetzt dann vielleicht noch den Freitagabend und den Sonntag, die halt etwas schwächer sind. Das wird sich jetzt für den Verlag wahrscheinlich rechnerisch gar nicht rechnen, ne? Alleine für die zwei Mitarbeiter, die da bezahlt werden, um da 10 Stunden zu stehen. Für die, ne? Das wird sich wahrscheinlich einfach nicht rechnen. Da geht's halt mehr darum, dass die Leute auch, dass man halt gesehen wird, dass man halt den Leuten was verkauft und die dann vielleicht später noch Erweiterungen dazu haben wollen. Ja. Dass man aber auch natürlich die Szene unterstützen will. Und zum Teil aber auch, weil das dann Supporter sind oder Autoren, die einfach sagen, ach, ich gehe gern auf die Con und ob ich da jetzt irgendwo rumsitze oder an einem Stand sitze, ist eigentlich egal. Dann habe ich wenigstens einen schönen Platz und kann mich nett unterhalten.
Das ist richtig, genau.
Und da ist es dann, also Wir machen es da halt zum Beispiel so, dass wir halt sagen, okay, wir machen eine Tombola, wir fänden das schön, wenn du uns was für die Tombola gibst, nach eigenen Ermessen.
Ja.
Ja, bei der Krähenfee zum Beispiel ist es wesentlich größer, da haben wir mehrere tausend Leute und halt auch mehr Standbewerbung, als wir Platz haben. Und wir haben dieses Jahr schon über 170 Ausstellende gehabt. Da nehmen wir halt natürlich echtes Geld für die Standplätze und wenn die dann, das ist ja überwiegend draußen bei der Con, wenn die dann halt noch Tische wollen und Pavillons und so, berechnen wir das auch extra, weil wir müssen die ja selber irgendwo kaufen und anbieten. Na klar. Dadurch kann das da halt auch relativ teuer werden.
Ja. Naja, ich denke, das ist, ne, beim Nordcon wird es auch so sein, ne, dass die quasi eine Gebühr bezahlen und dass sie dann auch, ne, da kriegst du ja auch eventuell noch ein Zelt für draußen und. Klar, bei der Größe geht das nicht anders, ne? Insbesondere, wenn dann Ansprüche da sind. Also beim Brot und Spiele sagen wir immer, melde dich vorher bei uns an, sag Bescheid, dass du was machen willst, dass du einen Stand machen willst und gib was für einen Verein. Also im Sinne von, ja. Gib was für eine Tombola oder ne, irgendwelche Giveaways oder was für
Mehrwert halt.
Ich sag mal, oder, ne, oder ein Spiel für die Vereinsbibliothek oder sowas, ne? Dass wir das einfach eine Kleinigkeit davon haben, aber auch nach eigenem Ermessen.
Wobei ich halt auch sagen muss, wenn wir mit unseren fliegenden Händler da, sage ich jetzt mal, ne?
Ja.
Und wir hatten noch vorher einen gehabt, da sind wir einmal im Jahr hingekommen. Ja. Das heißt, die haben halt in der Regel 12 Mal für Ume da gestanden. Ja?
Genau.
Und einmal im Jahr, als wir Tombola zu Weihnachten gemacht haben, haben sie uns dann halt mal eben was gegeben, mal mehr, mal weniger.
Ja.
Und damit waren alle glücklich. Alles cool.
Genau. Ja, es geht ja einfach auch um den Mehrwert. Ich sag mal, bei uns hat ja dadurch, dass wir keinen Eintritt nehmen, haben wir auch keinen Eingang, keinen Eintritt, ne? Also niemanden, der da vorne sitzt. Und wenn da ein Händler in der Eingangshalle sitzt, dann ist das ja auch so eine, ich sag mal, eine Überwachungsfunktion im Sinne von, dass da jetzt nicht irgendwelche Leute reinmarschieren, die da jetzt irgendwelchen Unsinn anstellen wollen. Also wir hatten da vor vielen, vielen Jahren auch mal jemanden, der uns mehr oder weniger fast versucht hat, die Bude unterm Hintern anzuzünden.
Feuerteufel, das klingt sehr spannend.
Ja, die haben
mehrere Brände
gelegt. Ja, die haben in der Jugendzentrums mehrere Brände gelegt und sind unter anderem auch ins Jugendzentrum, als wir noch im Aufbauen waren und haben in der Damentoilette im Papierkorb haben die Feuer gelegt.
Okay,
und die haben vorher... Also das haben wir nachher aus der Zeitung erfahren. Und die haben vorher noch ein Schuppen am Wohnhaus angezündet und noch irgendwas anderes. Also die haben schon zwei Brände gelegt an dem Tag.
Eine Mülltonne, glaube ich, war das andere.
Ja, mag sein. Oder so. Der Schuppen war gefährlich, da musste Feuerwehr richtig raus.
Und bei uns war halt das komplette Frauenbadezimmer quasi vollgeraucht. Das hat dann eine Besucherin festgestellt, die auf Toilette gehen wollte, ne, die hat die Tür aufgemacht und es war quasi einfach eine Wand. So.
Schwarze Wand. Also wir haben Glück gehabt, dass es halt luftdicht war und
das Feuer
ist aber von
alleine ausgegangen, hat sich selbst erstickt.
Es kommt halt manchmal halt auch einfach, also dadurch, dass wir keine an der Tür sitzen, also wir haben halt keine Tür, also kein Türsteher in der Sinne. Ja. Und wir sortieren halt nicht aus. Man guckt halt immer, also eigentlich komplimentieren wir regelmäßig Leute raus, weil wir immer sagen, wenn ihr Teil der Veranstaltung sein wollt, also hier spielen mit uns, dann bitte gerne, finden wir cool, dafür sind wir hier. Wenn ihr aber hier nur irgendwie WLAN ziehen wollt und Langeweile verdödeln, dann seid ihr hier halt einfach falsch, ne?
Ja.
So ähnlich ist das bei uns auch. Wir haben auch, also bei der Krähenfee gibt es halt nur für den Innenbereich Eintritt und bei den Herner-Cons haben wir generell keinen Eintritt. Ist auch ein Jugendzentrum, wie viele kleine Cons halt.
Ja.
Da kann es halt auch sein, dass da halt Kinder aus der Umgebung sehen, ach, da ist irgendwas und da hingehen und dann, das können halt auch Wege sein, die dann da irgendwie rumalbern oder sich halt auf dem Flur prügeln oder so und dann...
Da bin ich sehr
froh gewesen, dass wir auch Mitarbeiter des Hauses bei uns im Verein haben, die Kids dann kannten und auf die auch hören.
Also bisher hatten wir da eigentlich kein Problem mit, ne? Also wir haben dann ab und zu mal, sag ich mal, Jugendgruppen, die durch die Gegend ziehen, ne? Und im Viertel und dann kommen die mal rein und gucken. Manchmal hängen sie dann ab und ziehen WLAN und wenn sie zu laut sind, ne, also ich sag mal, wenn die jetzt da vorne sitzen und leise sind, dann lassen wir sie meistens auch eher da noch sitzen. Wenn sie aber laut werden, dann sagen wir, hey Leute, hier ist irgendwie heute nicht offenes Jugendzentrum, sondern eben Veranstaltung. Wenn ihr mitspielen wollt, kommt rein. Manchmal kommen sie auch rein und gucken sich das an und gehen dann wieder. Manchmal gibt es auch einige, die wollen nur mal kurz auf die Toilette.
Was ja das okay haben wir, also, das ja haben wir, das habe ich letztes Jahr auch auf der Con gehabt, als dann plötzlich die Polizei vor der Tür stand.
Ah ja.
Und dann und so, ich habe da mal eine Frage. Ja, mein Kollege, der muss ganz dringend, darf der mal auf Toilette? Und, ja,
okay. Nein, geh raus. Ich muss jetzt mal was Unelegantes machen. Ich hatte mir so eine gute Stunde eingeplant. Wir haben uns ein bisschen dezent überzogen, 90 Minuten.
Aber ist ja gut, ne? Spricht ja
von nein, das ist alles cool, genau. Alles super. Wir haben einen schönen Flow. Und ich mache das auch ungerne. Habe aber eine Idee, wie ich es vielleicht noch rette. Und zwar, weil wir so gut im Flow sind und alle drei irgendwie auch Con-Veranstalter sind. Und wenn Tini Zeit hat, die hat nämlich auch eine Con, die sie mit dem Dennis zusammen macht im Braunschweig.
So sieht's aus, ja.
Ja. Dann kann man vielleicht einfach mal so einen kleinen Con-Talk machen und
das sich
entweder vielleicht, entweder kann man sich gegenseitig inspirieren oder ergänzen oder sonst irgendetwas machen und vielleicht einfach ein paar schöne Schoten erzählen. Fände ich ganz nice.
Ja, genau, so die Highlights aus mittlerweile 14 Jahren Con-Gestaltung und Con-Organisation von uns. Ich weiß nicht, wie lange machst du deine Herner-Cons?
Wann hast du damit angefangen? Ich mach die seit 2015 und die Con gibt es seit 1994 schon.
Ja, krass. Ja, das dann
die, zwei, ja die zweitälteste im deutschen Raum.
Cool. Sehr, sehr geil. Sollten wir machen.
Finde ich gut. Und wir sollten vielleicht gucken, dass ihr vielleicht auch in die Con-Tafelrunde kommt, damit ihr auch auf diesen Server seid und vielleicht mal da zu den Stammtischen kommen wollt, um euch zu vernetzen.
Das klingt das auch sehr, sehr gut. Das können wir
machen. Kannst du uns eine Einladung schicken? Oder?
Eine direkte oder Einladung nicht. Ihr müsstet mit dem Christian der Anna von der Dreieichkorn einmal sprechen und den mal anschreiben.
Ja.
Und weil der führt quasi diese, sag ich mal, Vorgespräche, um sich zu unterhalten, was macht die Con, was wird in der Tafelrunde gemacht, wie läuft das und macht dann halt so eine Einführung und spricht und guckt halt auch, ob das überhaupt das Richtige für euch ist oder ob die Con halt auch passt, weil es geht halt um Rollenspiel-Cons und zum Beispiel Cons, die jetzt im Grunde sagen, ja, wir sind eine große Brettspielmesse, aber wir haben so einen kleinen Bereich, da gab es auch schon mal einen, der Rollenspiel gemacht hat, die werden das zum Beispiel dann nicht richtig.
Nee, wir haben schon den Fokus mit auf Rollenspiel. Wir haben auch Brettspieler dabei, ne? Aber das ist eher als, ne, wir sind ja auch die Braunschweiger Rollenspieltage. Das dafür steht Brot ja eigentlich, wenn man es genau nimmt.
Dann sollte das ja kein Problem sein. Genau. Und dann sprecht ihr da mal mit ihm. Also entweder schreibt ihr ihn an oder wenn ihr auf der Dreieichkon seid, vielleicht könnt ihr ihn da ja auch mal ansprechen.
Ich glaube, die Dreieich, also auch wenn ich mich da jetzt gerade verbrühe, aber ich glaube, die Dreieich kann das so eine der Cons, wo ich keinen Bedarf habe, hinzugehen. Ich war da einmal und fand das nicht so gut da.
Okay.
Ja, naja, gut, aber das sind ja, ne, das sind einfach Unterschiede in verschiedenen Con-Organisationen. Ja. Wir sind so Nordcon-Leute.
Die Nordcon ist auch sehr aktiv dort.
Ja,
auf dem Server.
Ja, das ist sehr schön. Der Carsten bestimmt, ne?
Kommst du mir hier mit Namen?
Ja.
Das schneiden wir eh alles raus, ne?
Hier wird nicht geschnitten.
Wir schneiden gar nichts.
Wir schneiden gar nichts, okay.
Nein. Cool. Ich finde die Idee super und wenn wir uns darüber mal unterhalten und dann können ja unsere Zuhörenden da draußen sich schon mal vielleicht auf eine Folge freuen, bei der alte weiße Männer und eine junge weiße Frau über Con-Erfahrungen sprechen.
Genau. Okay, ich finde, das sind richtig gute Worte zum Abschluss. Ich würde sagen, der Gast sagt die Abschiedsworte.
Genau, du kriegst das letzte Wort.
Oh Gott, ich bin darauf gar nicht vorbereitet. Dann wünsche ich mir einfach was ganz Allgemeines, weil das hören ja Leute im Internet und darum der Rat immer an alle, vor allem wenn man im Internet ist, Denkt nicht immer gleich das Schlechteste von den Leuten, sondern fragt euch immer, meinen die Leute das so, wie ihr das verstanden habt, oder könnten die das vielleicht auch anders meinen und gar nicht einfach böse sein, nur weil sie etwas sagen, das vielleicht so klingt.
Okay. Vielen In diesem Dank. Sinne, bleibt gesund, spielt weiter. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.